Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, meine Damen und Herren, wir freuen uns, im Kreml den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu empfangen. Herr Scholz ist zum ersten Mal in Russland als Chef des Bundeskabinetts. Doch als er Hamburg regiert hat, als erster Bürgermeister der Stadt, hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass die Partnerschaft mit St. Petersburg nach vorne gebracht wurde. Und diese Städtepartnerschaft jährt sich übrigens im laufenden Jahr zum 65. Mal. Bei den heutigen Gesprächen, die sachlich verlaufen sind, haben wir in der Sache uns eingehend uns mit bilateralen Fragen beschäftigt. Auch haben wir über die Zukunft dieser Beziehungen gesprochen. Besonderes Augenmerk galt besonders drängenden internationalen Fragen. Ich habe mir also einmal gesagt, dass Deutschland zu den wichtigsten Partnern Russlands gehört. Immer wollten wir diese Zusammenarbeit zwischen unseren Staaten stärken. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass auch Herr Bundeskanzler gewillt ist, weiter pragmatisch und gegenseitig vorteilhaft mit Russland zusammenzuarbeiten. Das bezieht sich vor allem auf die Wirtschaftsverbindungen, die traditionell sehr intensiv sind. Deutschland rangiert auf Platz 2 nach der Chinesischen Volksrepublik und den Außenhandelspartnern Russlands. Trotz der schwierigen Situation, die durch die Corona-Pandemie ausgelöst ist, trotz der Volatilität der globalen Märkte, ist es so gewesen, dass wir 2021 den bilateralen Handel im Aufwärtstrend gesehen haben, um 36% hat er zugenommen und liegt bei knapp 57 Milliarden US-Dollar. Die deutschen Investitionen in die russische Wirtschaft belaufen sich auf über 21 Milliarden US-Dollar und die gegenseitigen und die Investitionen aus Russland belaufen sich auf 10 Milliarden US-Dollar. Insgesamt gibt es in Russland ca. 4.000 Firmen mit deutschem Kapital. Regelmäßig treffen wir uns mit den Spitzenvertretern der größten deutschen Unternehmen. Und ich kann Ihnen sagen, dass diese Treffen natürlich fortgesetzt werden. Und die sind sehr wichtig, weil wir die Meinungen der deutschen Partner hören wollen, wie das entsprechende Klima, das entsprechende Gesprächsklima auf dem russischen Markt gestaltet werden kann. Das ist sehr hilfreich für uns, denn Unternehmer sprechen häufig konstruktive Vorschläge aus, wie das gesamte Geschäftsklima, das Investitionsklima in Russland verbessert werden kann. Viele dieser Vorschläge berücksichtigen wir, durchdenken wir und setzen dann in unser praktisches Leben ein. Eine besondere Rolle spielt in der bilateralen Zusammenarbeit der Energiewirtschaft zu. Schon in den 70er Jahren haben unsere Länder ein Zeichen setzen, das Projekt realisiert, Gasröhrengeschäft. Und seit der Zeit ist es so gewesen, dass deutsche und europäische Verbraucher zuverlässig mit russischem Gas versorgt werden. Russland sorgt momentan für mehr als ein Drittel des deutschen Energiebedarfs, bei Erdöl 34% und bei Gas mehr als 35%. 2021 hat Deutschland 15,7 Milliarden Kubikmeter russisches Gas erhalten. Auch in der Zeit der hohen Börsenpreise auf Gas und auch in der Zeit des mangelhaften Angebots in Europa haben wir deutsche Verbraucher mit Gas versorgt auf der Grundlage von Preisen, die sich aus langfristigen Verträgen ergeben. Der deutsche Regulator führt jetzt eine Zertifizierung von Nord Stream 2 durch. Technisch gesehen ist diese Pipeline seit Ende vergangenen Jahres fertig. Das ist eines der größten Infrastrukturprojekte in Europa. Und mit diesem Projekt soll die Energiesicherheit auf dem Kontinent verbessert werden. Und durch dieses Projekt soll dazu beigetragen werden, dass europäische wirtschaftliche und umweltpolitische Aufgaben gelöst werden. Ich habe mehr als einmal gesagt, dass das ein rein privatwirtschaftliches Projekt ist. Und es gibt hier keine politische Schattierung. Ich möchte an dieser Stelle auch deutlich machen, dass wir bereit sind, unsere Gaslieferungen durch die Ukraine fortzusetzen, auch über das Jahr 2024 hinaus, wenn der laufende Transitvertrag durch die Ukraine ausläuft. Natürlich, wenn europäische Importeure das wollen und sich dieses Projekt rentiert und das Pipeline-Netz der Ukraine technisch intakt ist. Große Aussichten eröffnen sich in unseren Augen auch in anderen Energiebranchen. Es geht dabei um Entwicklung, Kommerzialisierung und Einsatz von erneuerbaren Energieträgern. Heute haben wir darüber in Bezug auf den Wasserstoff gesprochen. Der Dialog in all diesen Fragen gestaltet sich weiter im Rahmen der bilateralen Arbeitsgruppe für nachhaltige Energie. Außerdem haben wir ein Interesse daran, dass wir enger mit deutschen Partnern zusammenarbeiten mit Blick auf den Klimaschutz. Und unter den Vorschlägen, wo wir uns gemeinsam bemühen können, ist zum Beispiel eine gemeinsame Überwachung von CO2-Emissionen und Erarbeitung von Methoden, mit denen diese Schadstoffe gebunden werden können. Es geht dabei um einen breiten Einsatz von Wasserstoff als grünen Brennstoff. Wir haben auch über humanitäre Beziehungen gesprochen. Beide Seiten sind interessiert, bilaterale wissenschaftliche Bildungsaustauschprogramme weiterzuentwickeln. Und das Deutsch-Russische Zivilgesellschaftsforum Petersburger Dialog soll jetzt seine Rolle dabei spielen. Natürlich haben wir uns offen über russische Initiativen und Vorschläge an die USA und an die NATO ausgetauscht, die sich auf langfristige juristisch verpflichtende Sicherheitsgarantien für Russland beziehen. Gesprochen haben wir auch über die wichtigsten Forderungen, die wichtigsten von denen sind die Nichtzulassung der weiteren NATO-Erweiterung, der Verzicht auf die Installation von Angriffswaffen in der Nähe russischer Grenzen und der Rückzug des militärischen Potenzials und der Infrastruktur der Allianz in Europa auf den Zustand von 1997, als der Grundakte Russland-NATO unterzeichnet wurde. Russland kann sich nicht davor verschließen, wie die USA und die Nordatlantische Allianz ziemlich willkürlich und zu ihrem eigenen Gunsten die wichtigsten Grundsätze der gleichen und unteilbaren Sicherheit interpretieren, die in vielen gesamteuropäischen Dokumenten verankert ist. Dieser Grundsatz umfasst nicht nur die Bestimmung, dass es das Recht gibt, seine Sicherheit frei zu gewährleisten und jeglichen militärischen Allianzen beizutreten, was unsere Kollegen immer wieder betonen. Es gibt aber auch Verpflichtungen, seine eigene Sicherheit nicht auf Kosten der Sicherheit von anderen Staaten zu gewährleisten. Die NATO bezieht sich auf die Politik der offenen Tür und wir wissen von Artikel 10 des Nordatlantikvertrages. Ich habe bei den früheren Pressekonferenzen mich dazu geäußert, nach meinen Gesprächen mit unseren europäischen Partnern in unter Artikel 10 gibt es eine solche Bestimmung nicht. Man kann einladen, aber man ist nicht verpflichtet, neue Mitglieder einzuladen. Das war's dann schon. Die militärische Eindämmung Russlands wird von uns als direkte und unmittelbare Sicherheitsbedrohung wahrgenommen. Dieser Bedrohung begegnen sollen juristisch verpflichtende Abkommen, deren Entwürfe wir eingebracht haben. Die Antworten, die wir von den USA und von den NATO-Mitgliedsländern erhalten haben, entsprechen aus unserer Sicht nicht den wichtigsten Anforderungen Russlands. Doch in den Antworten, die vorgelegt wurden, gibt es, wie der Außenminister Lavrov mir gestern berichtet hat, gibt es doch einige Überlegungen, die wir nicht nur besprechen wollen. De facto haben wir ja diese Überlegungen unseren Partnern angeboten und vorgeschlagen in den früheren Zeiten. Es ging um europäische Sicherheit, es ging um bestimmte Waffengattungen, ich meine Kurz- und Mittelstreckenraketen, und es geht um militärische Transparenz. Wir sind bereit, diese Zusammenarbeit weiter zu pflegen. Wir sind auch bereit, diesen Gesprächsprozess fortzusetzen. Doch alle Fragen, die ich, wie ich benannt habe, müssen in einem Paket betrachtet werden, ohne Loslösung von den wichtigsten russischen Forderungen, deren Umsetzung für uns eine absolute Priorität ist. Die Thematik der europäischen Sicherheit wurde auch im Kontext der ukrainischen Konfliktlösung erörtert. Die Kiewer Regierung verweigert sich der Erfüllung der Minsker Vereinbarungen, wie bekannt, und der Umsetzung der Vereinbarung von 2015, beziehungsweise den Vereinbarungen, die auf den späteren Normandie-Gipfeln erreicht wurden, insbesondere in Berlin und in Paris. Es gibt auch keine Bewegung über Grundsatzfragen, Verfassungsreform, Amnestie, Kommunalwahlen, rechtliche Aspekte des Sonderstatus des Donbass. Bislang ist auch die Formel des ehemaligen Bundesaußenministers und des heutigen Bundespräsidenten Steinmeier nicht in das ukrainische Recht überführt worden. Diese Steinmeier-Formel hatte er vorgeschlagen als Kompromiss zur Lösung der Minsker Vereinbarungen. Bedauerlicherweise ist es so, dass auch diese Formel nicht umgesetzt ist. Man ignoriert Möglichkeiten, die territoriale Integrität des Landes wiederherzustellen, friedlich wiederherzustellen, indem man in einen direkten Dialog mit Donetsk und Luhansk eintritt. Massenhaft werden Menschenrechtsverletzungen zugelassen. Gesetzlich verankert ist eine Diskriminierung der russischsprachigen Bevölkerung. Wir sprachen über einige weitere drängende internationale Fragen. Insbesondere ging es um das iranische Nuklearprogramm. Auf der Ebene der Außenministerien sind wir im Austausch miteinander. Und ich muss an dieser Stelle deutlich machen, dass unsere Positionen hier ziemlich ähnlich sind. Und abschließend möchte ich Herrn Bundeskanzler für diese Zusammenarbeit danken, für das hilfreiche und aufschlussreiche Gespräch. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Meine Damen und Herren, es ist gut und wichtig, heute hier in Moskau zu sein. Ich bedanke mich für den Empfang und für das lange, ausführliche Gespräch. Wir haben, wie Sie ja schon der Darstellung des Präsidenten entnommen haben, kein Thema ausgelassen, das gegenwärtig in den Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern, aber auch in den europäischen Beziehungen, den internationalen Beziehungen eine Rolle spielt. Das ist gut so, denn natürlich ist es wichtig, dass wir tatsächlich miteinander reden. Unsere beiden Länder sind historisch und kulturell eng miteinander verflochten. Die Beziehungen sind tief und vielfältig. Das zeigen beispielsweise die mehr als 90 aktiven Städtepartnerschaften und der rege Kultur-, Jugend- und Bildungsaustausch. Gerade ist das Deutschlandjahr in Russland zu Ende gegangen. Etwa 1.000 Veranstaltungen in mehr als 70 Städten behandelten das ganze Themenspektrum unserer Beziehung von Kultur über Wissenschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit bis zur Diversität. Auch unsere Wirtschaftsbeziehungen haben nach wie vor großes Potenzial. Das haben Sie eben schon gehört, insbesondere bei zentralen Zukunftsthemen wie der Dekarbonisierung, bei den erneuerbaren Energien, bei Wasserstoff und der Digitalisierung. Unsere Verantwortung für das Menschheitsthema Klimawandel können wir nur gerecht werden, wenn wir das gemeinsam angehen. Und deshalb ist es wichtig, dass auch in den Beziehungen zwischen Deutschland und Russland das für die Zukunft von zentraler Bedeutung bleibt. Energie wird heute auch geliefert, aber die Frage ist, wie wir es hinbekommen, dass das auch gelingen kann in einer industriellen Welt, die CO2-neutral ist, was notwendig ist, wenn wir auf diesem Planeten gut leben können wollen. Ein unverzichtbarer Pfeiler unserer Beziehung ist der zwischengesellschaftliche Dialog, der viel zur Verständigung, zur Aussöhnung zwischen unseren Völkern nach dem Zweiten Weltkrieg beigetragen hat. Diese Entwicklung gilt es weiter zu fördern. Darum haben wir heute auch schon über den Petersburger Dialog gesprochen. Er steht seit Jahren für die deutsch-russische Verständigung, ist gerade jetzt wichtiger denn je. Ich habe daher meine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass bei weiteren hochrangigen Gesprächen in nächster Zeit eine Lösung für die aktuelle Blockade erreicht werden kann. Wir brauchen einen Raum für offenen und ehrlichen Dialog, bei dem alle Themen besprochen werden können und auch alle sich in diese Debatte einbringen können, die das wollen und die dazugehören. Mit Sorge sehen wir, wie die Räume für die Zivilgesellschaft schwieriger werden. Das gilt für uns insbesondere im Hinblick auf solche Partner, mit denen wir lange und wichtig zusammengearbeitet haben. Ich will hier die Gruppe Memorial nennen. Das ist in Deutschland auf großes Unverständnis gestoßen, dass die ihre Tätigkeit nun nicht fortsetzen kann. Ausgerechnet eine Organisation, die ja unter anderem einen zentralen Beitrag zur Aufklärung des Schicksals der sowjetischen Zwangsarbeiter in Nazi-Deutschland geleistet hat. Wir hoffen, dass dort eine gute Perspektive möglich ist. Ich habe in unseren Gesprächen auch die Erwartung geäußert, dass die Deutsche Welle in Russland weiter journalistisch tätig sein kann. Wie schon gesagt, ein breites Themenspektrum von bilateralem Interesse. Und wir haben dabei auch die kritischen Fragen nicht vermieden. Das zeichnet solche Gespräche aus und ist wichtig. Mein Besuch heute hier steht aber natürlich ganz wesentlich im Zeichen der Krise, der wohl schwersten und bedrohlichsten Krise, die wir seit sehr, sehr langer Zeit in Europa jetzt erleben. Die militärischen Truppenzusammenstellung und Aktivitäten Russlands an der ukrainischen Grenze haben einen breiten Raum in unseren Gesprächen eingenommen, wie auch natürlich die Fragen nach den Sicherheitsgarantien, die Russland formuliert hat. Ich habe dabei unsere Einschätzung, meine Einschätzung der Sicherheitslage erläutert und wie wir unsere europäischen Partner diese Entwicklung bewerten, aber auch natürlich den Truppenaufmarsch als Bedrohung empfinden. In diesem Zusammenhang kann man gar nicht genug betonen, dass wir sehr besorgt sind, was wohl aus den 100.000 Soldaten und ihren Aktivitäten in nächster Zeit werden wird. Wir können keinen vernünftigen Grund für diese Truppenzusammenstellung erkennen. Deshalb ist die Deeskalation dringend geboten. Und das ist in dieser angespannten und schwierigen Situation wichtig, damit es keinen Krieg in Europa gibt. Präsident Putin hat mir in unserem Gespräch von den gestrigen Beratungen mit seinem Außenminister und dem Verteidigungsminister berichtet. Er hat eben davon auch erneut gesprochen. Ich stimme ausdrücklich zu. Die diplomatischen Möglichkeiten sind bei weitem nicht ausgeschöpft. Jetzt muss es darum gehen, entschlossen und mutig an einer friedlichen Auflösung dieser Krise zu arbeiten. Dass wir jetzt hören, dass einzelne Truppen abgezogen werden, ist jedenfalls ein gutes Zeichen. Wir hoffen, dass da noch welche folgen. Wir sind bereit, gemeinsam mit allen Partnern und Verbündeten in der EU und der NATO und mit Russland über ganz konkrete Schritte zur Verbesserung der gegenseitigen oder noch besser der gemeinsamen Sicherheit zu unternehmen. Dazu hat die NATO bereits zu konkreten thematischen Gesprächen im NATO-Russland-Rat eingeladen. Dazu sind die USA in den bilateralen Gesprächen mit Russland bereit. Und im Rahmen auch der OSZE hat der polnische Vorsitz einen neuen hochrangigen Dialogprozess initiiert. Dieser Dialog wird im Geist der Gegenseitigkeit und in Anerkennung der Gesamtheit von Prinzipien und Verpflichtungen erfolgen, wie wir sie alle gemeinsam in der OSZE vereinbart haben. Dazu gehören die Unverletzlichkeit der Grenzen in Europa und die Souveränität und territoriale Unversehrtheit aller Staaten, auch der Ukraine. Und die sind für uns unverhandelbar. Mein dringender Wunsch, lassen Sie uns diese Dinge im Wege des Dialogs weiter bereden. Wir dürfen nicht in einer Sackgasse enden. Die wäre ein Unglück für uns alle. Für die Bundesregierung ist klar, dass eine weitere militärische Aggression gegen die Ukraine schwerwiegende politische, wirtschaftliche und strategische Konsequenzen zur Folge hätte. Mein Eindruck ist, das wissen alle ganz genau. Eine solche Eskalation gilt es deshalb jetzt mit aller Kraft und Entschlossenheit und aller Klugheit zu vermeiden. Die Suche nach diplomatischen Lösungen sind ein zentraler Grund meiner Reisen nach Kiew gestern und nun nach Moskau. Präsident Putin und ich sind uns einig, dass das Normandie-Format neben den Gesprächen zwischen den USA und Russland im NATO-Russland-Rat und der OSZE ein weiteres wichtiges Format zur Beilegung des Konflikts darstellt. Hier brauchen wir Bewegung und natürlich auch Fortschritt. Deshalb ist es gut, dass Präsident Selenskyj gestern fest zugesagt hat, dass der trilateralen Kontaktgruppe, die im Rahmen des Minsker Prozesses festgesetzt worden ist und der alle Beteiligten zusammenkommen, in Kürze alle drei vorgesehenen Gesetzestexte zum Status der Ostukraine, zur Verfassungsänderung und zur Wahlvorbereitung vorliegen werden. Das ist ein guter Fortschritt und daran gilt es anzuknüpfen. Ich habe den Präsidenten ermuntert, seine Verhandler mit einem entsprechenden konstruktiven Mandat auszugestalten, sodass wir dort Fortschritte erreichen können. Zum Abschluss auch noch mal dies. Für uns Deutsche, aber auch für alle Europäer ist klar, dass nachhaltige Sicherheit nicht gegen Russland, sondern nur mit Russland erreicht werden kann. Darüber sind wir uns aber auch alle einig in der NATO und in der Europäischen Union. Und deshalb müsste es möglich sein, eine Lösung zu finden, so schwierig und ernst die derzeitige Lage auch scheint. Ich weigere mich, sie als aussichtslos zu beschreiben. Von allen ist jetzt mutiges und verantwortungsbewusstes Handeln gefragt. Das will ich doch sagen. Für meine Generation ist Krieg in Europa undenkbar geworden. Und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Es ist unsere verdammte Pflicht und Aufgabe, als Staats- und Regierungschefs zu verhindern, dass es in Europa zu einer kriegerischen Eskalation kommt.
Спасибо. Vielen Dank. Wir beginnen die gemeinsame Pressekonferenz des russischen Präsidenten und des deutschen Bundeskanzlers. Die deutschen und russischen Journalisten werden die Möglichkeit haben, jeweils zwei Fragen zu stellen. Traditionsgemäß kommt die erste Frage von unseren Gästen.
Die Frage geht an Michaela Küfner von der Deutschen Welle.
Präsident Putin, Sie haben gleichzeitig signalisiert, dass Sie den Dialog sehen und haben gleichzeitig Kritik geübt. Hat der Bundeskanzler nicht genug mitgebracht, besonders von Präsident Zelensky mit diesen Zusicherungen? Und die Frage, die sich alle Europäer stellen, ist, trotz dieser engen Beziehungen zu Russland, wird es noch mal Krieg geben in Europa? Schließen Sie jetzt im Augenblick Krieg aus? Will you rule out a war in Europe? Und Herr Bundeskanzler, an Sie die Frage, wie schätzen Sie denn jetzt die Lage nach diesem Gespräch ein? Gab es Fortschritte, so wie Sie sich das vorgestellt haben? Und was muss der nächste Schritt sein?
Stichwort Krieg in Europa. Herr Bundeskanzler hat gerade eben gesagt, dass die Menschen seiner Generation, und ich gehöre nun mal seiner Generation an, dass die Menschen seiner Generation sich schwer vorstellen können, dass es in Europa einen Krieg geben wird. Und das hat er in Bezug auf die Situation rund um die Ukraine gesagt. Aber wir haben doch Krieg in Europa bereits erlebt. Und dieser Krieg wurde von der NATO gegen Jugoslawien entfesselt. Das war eine groß angelegte militärische Operation mit Raketen- und Bombenangriffen gegen eine der europäischen Hauptstädte, gegen Belgrad. Das gab es ja schon. Ohne dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das irgendwie genehmigt hat. Das ist ein sehr schlechtes Beispiel. Aber dieses Beispiel hat es gegeben. Das wäre mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt, ob wir das wollen oder nicht. Natürlich nicht. Gerade deshalb haben wir unsere Vorschläge unterbreitet, einen Gesprächsprozess zu starten, der dazu führen soll, dass wir uns über gleiche Sicherheit für alle, einschließlich Russland, einigen. Leider, und das haben wir schon deutlich gemacht, leider ist es so, dass eine sachliche, konstruktive Antwort auf unsere Vorschläge bei uns nicht eingegangen ist. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass auch in den Dokumenten, die man uns übermittelt hat, die unsere Partner aus NATO, aus Washington uns übermittelt haben, dass diese Dokumente doch einige Elemente haben, die verhandelt werden können. Aber wir sind bereit, dass nur in einem Paket mit den Grundsatzfragen zu tun, die für uns von allergrößter Bedeutung sind. Wir hoffen, und das habe ich heute dem Bundeskanzler gesagt, wir hoffen, dass der Dialog sich genau so gestalten wird. Je nachdem, wie sich dieser Dialog gestalten wird, wird sich auch die Situation in Bezug auf alle weiteren Fragen entwickeln, die Sie und uns umtreiben. Und uns machen Sie genauso Sorgen wie Ihnen.
Ich glaube, dass wir jetzt eine Situation haben, in der es darauf ankommt, alle Möglichkeiten zu nutzen, keinen Faden ungenutzt zu lassen und dafür zu sorgen, dass wir eine friedliche Entwicklung möglich machen. Das ist der Grund, warum ich berichtet habe, dass für den Minsker Prozess jetzt wichtige Voraussetzungen auch angekündigt sind mit den entsprechenden Gesetzesvorhaben. Aus meiner Sicht muss das auch dazu beitragen, dass jetzt die Gespräche in der trilateralen Kontaktgruppe aufgenommen werden können über diese Vorschläge und dass das dann auch ein Ausgangspunkt ist für eine friedliche Lösung der Situation in der Ukraine mit dem Donbass und mit der ukrainischen Regierung. Was für mich wichtig ist, ist, dass die Gespräche dort stattfinden, in dieser trilateralen Kontaktgruppe. Das ist das, was in Minsk miteinander vereinbart worden ist, und darauf arbeiten wir hin, dass das möglich wird. Ich will gerne noch mal sagen, dass ich glaube, dass es in Jugoslawien eine etwas andere Situation gab. Es gab die Gefahr eines Völkermordes, und das musste verhindert werden. Ich bin froh, dass wir mittlerweile eine friedliche Entwicklung haben und dass die Länder des Balkans alle eine eigene Perspektive jeweils in Richtung der Europäischen Union gefunden haben, aus sich heraus. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen.
Gestatte mir, Folgendes nachzuschieben. Nach unserer Einschätzung ist es so, dass das, was in Donbass geschieht, heute Völkermord ist.
Agentur RIA Novosti.
RIA Novosti, Maria Glebova, ich habe eine große Frage über viele Themen, wenn Sie gestatten. Herr Bundeskanzler, Sie sind gerade aus Kiew zurück, wo Sie Präsident Zelensky getroffen haben. Wird Kiew die Minsker Vereinbarungen erfüllen in der Form, in der sie abgeschlossen wurde? Was ist Ihr Eindruck und was sind die Aussichten auf eine friedliche Lösung aus Ihrer Sicht? Herr Putin, heute Morgen gab es Meldungen, dass Truppen teilweise abgezogen werden und dann gab es Meldungen aus der Staatsduma. Die Abgeordneten rufen Sie an mit der Bitte, die Volksrepubliken Donetsk und Lugansk anzuerkennen. Wie können Sie das kommentieren? Außerdem muss ich beide Leaders fragen, was ist das Schicksal von Nord Stream 2? Was sind die Aussichten auf die Umsetzung dieses Projektes mit Blick auf die Spannungen und mit Blick auf die Drohungen, die im Zusammenhang mit diesem Projekt ausgesprochen wurden? Und Herr Putin, gestatten Sie mir eine weitere Frage. Ich bitte um Nachsicht. Ihr langjähriger Bekannter, Herr Schröder, gehört zur Kandidaten, wurde auf die Kandidatenliste von Gazprom Aufsichtsrat gesetzt. Danach gab es heftige Kritik an seiner Person. Was können Sie dazu sagen? Erster Punkt. Abstimmung in der Staatsduma. Gerade vor der Pressekonferenz haben die Mitarbeiter der Präsidialadministration mich darüber unterrichtet und teilweise Abzug unserer Truppen aus dem Areal, wo Übungen stattgefunden haben. Was gibt es hier zu kommentieren, was die Exekutive anbelangt, insbesondere die militärpolitische Führung des Landes? So gibt es hier nichts zu kommentieren. Hier gibt es einen Beschluss über den teilweise Abzug. Die Abstimmung in der Staatsduma ist so oder so damit verbunden, denn die Abgeordneten des Parlaments des russischen Parlaments gehen von der öffentlichen Meinung aus, wie das anderswo auch der Fall ist. Sie gehen von der Meinung der Wählerinnen und Wähler aus und sie haben einen feinen Sinn für diese Meinung und die überwiegende Mehrheit der Menschen in Russland sympathisieren und haben Mitleid mit Einwohnern des Donbass, unterstützen sie und sie hoffen, dass die Situation dort sich radikal verändern kann zum Besseren für Sie und in Ihrem Sinne. Ich weiß, dass es zwei Entwürfe gab. Der eine Entwurf wurde von der Partei Einheitliches Russland eingebracht. Die hat überwiegende Mehrheit im Parlament. Der zweite Entwurf ist heftiger formuliert. Es ist ein direkter Appell an den Präsidenten, die beiden Republiken anzuerkennen. Es war eine offene, eine freie Abstimmung, wie mir das berichtet wurde. Die Parteidisziplin hat hier nicht gegriffen und die meisten Abgeordneten unterstützten die Resolution, die der de facto Oppositionspartei, der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation eingebracht wurden. Ich werde davon ausgehen, dass wir alles daran setzen müssen, die Probleme des Donbass zu lösen. Aber das muss so geschehen, wie das von Bundeskanzler bereits verlautbart wurde, dass wir müssen davon ausgehen, dass die Möglichkeiten bei der Erfüllung der Minsker Vereinbarungen noch nicht ausgeschöpft sind. Und wir hoffen sehr, dass unsere Partner aus Übersee und in Europa, insbesondere in der Bundesrepublik und Frankreich, entsprechenden Einflüsse auf die Kiewer Regierung von heute ausüben werden und diese Lösungen gefunden werden. Zu Herrn Schröder und Nord Stream 2, schauen Sie. Ich habe das heute dem Bundeskanzler erzählt. Zu Beginn der 2000er Jahre haben wir zusammen mit der Ukraine, und die Ukraine wurde damals von Präsident Kutschma regiert, die für die Bundesregierung sprach Herr Schröder und für Russland ergebener Diener. Damals haben wir uns darauf verständigt und wir haben ein Abkommen unterzeichnet, dass ein internationales Konsortium aus Russland, Ukraine und Deutschland geschaffen werden soll, an dem auch andere europäische Staaten womöglich beteiligt werden könnten. Und dieses Konsortium hätte das Pipeline-Netz der Ukraine verwalten können. Es ging nicht um einen Verkauf, es ging nicht um Übereignung, es ging um das Management, um den und dieses Konsortium hätte das Pipeline-Netz entsprechenderweise ausbauen können und darin investieren können. Die neue ukrainische Regierung mit Juschenko an der Spitze hat sich geweigert, diese Vereinbarung zu erfüllen. Danach gab es Fragen zu sicheren Gaslieferungen nach Deutschland und nach Europa. Und Herr Schröder unterstützte damals den Bau von Nord Stream 1. Und heute bezieht Deutschland 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas über diese Route. Und dieses Gas wird geliefert auf der Grundlage von langfristigen Verträgen, die, und das habe ich schon gesagt, die dreimal, viermal, siebenmal oder fünfmal so gering waren wie auf dem Spotmarkt. Der deutsche Verbraucher, der Industrieverbraucher, der Haushaltsverbraucher bekommt Gas, dessen Preis um Faktor 5 günstiger ist. Der deutsche Bürger soll in seine Tasche gucken und sich die Frage beantworten, ob er bereit ist, dreimal so viel, fünfmal so viel für Gas, für Strom zu zahlen. Wenn er das nicht machen tun, dann soll er Herrn Schröder danken, denn das ist das Ergebnis seiner Arbeit, das ist sein Ergebnis. Was seine Präsenz in den Verwaltungsgremien von Gazprom anbelangt, so möchte ich Folgendes sagen. Viele in Europa machen sich Sorgen, ob es regelmäßige Energielieferungen aus Russland nach Deutschland und nach Europa ergeben wird. Und wenn eine solche Entscheidung getroffen wird, dass Herr Schröder in den Aussichtsrat von Gazprom einzieht, so wird diese Entscheidung gerade der Aufgabe dienen, dass insbesondere ein unabhängiger Experte, der er natürlich ist, dass ein anständiger Mensch, den wir respektieren, der natürlich die Aufgabe hat, die in den Interessen seines eigenen Landes zu dienen, der Bundesrepublik. Also dann wird die Bundesrepublik und die Europäer mit ihm eine Person haben, die sowohl die Entscheidungen beeinflussen kann im Aufsichtsrat, als auch direkt von Gazprom objektive Informationen bekommen kann. Ich glaube, das wird nur gute Dienste leisten für unsere Zusammenarbeit. Man kann sich nur darüber freuen, ob das so geschehen soll oder nicht. Ich glaube, die Wahlen werden im Juni kommen. Ist Sache von Gazprom und Sache von unabhängigen Experten, insbesondere Sache von Herrn Schröder. Stichwort Nord Stream 2. Seine Präsenz im Direktorenrat von Gazprom ist eine natürliche Sache, denn er war mit Nord Stream 1 und mit Nord Stream 2 beschäftigt. Er ist doch Vorstandsvorsitzender von Nord Stream 2. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass es doch dort 5 deutsche Firmen gibt, die an der Finanzierung beteiligt sind, einschließlich 2er deutscher Firmen. Und die Pipeline Nord Stream 2 steht fertig, ist bereit, in Betrieb genommen zu werden. Es gibt nur die Frage an den deutschen Regulator, der die entsprechende Entscheidung zu treffen hat, dass Lieferungen über diese Route aufgenommen werden. Das war's dann.
Zunächst war die Frage nach den Minsker Vereinbarungen. An die müssen sich alle halten. Das gilt für die Regierung der Ukraine, das gilt selbstverständlich für Russland, für Deutschland und Frankreich, die beteiligt sind an dem politischen Prozess, der dazugehört. Und deshalb ist es so wichtig, dass alle ihren Beitrag leisten. Der eine Beitrag ist, dass jetzt all die Gesetzentwürfe zur Verfügung stehen werden, die notwendig sind, um darüber zu reden, wie die 3 großen Aufgaben gelöst werden, die ich bereits in meinem Eingangsstatement erwähnt habe und die eben etwas zu tun haben mit dem speziellen Statut, mit den Wahlen, mit der Steinmeier-Formel und selbstverständlich mit den Verfassungsfragen. Alles das wird vorliegen und dann wird in dem trilateralen Format zwischen der Ukraine, Russland und der OECD und den weiteren Beteiligten darüber zu sprechen sein. Das ist das, was vereinbart ist und dieser Prozess sollte von allen unterstützt werden und von niemandem aufgehalten werden. Jeder neigt natürlich dazu, die Dinge zu seinen Gunsten auszulegen, aber in Wahrheit steht alles aufgeschrieben. Und mein Wunsch ist, dass alle sich einen Ruck geben und jetzt das schon einmal Vereinbarte in eine Verständigung übersetzen, in der es noch viel zu diskutieren gibt, aber wo der nächste Schritt jetzt mal erfolgen soll. Das ist jedenfalls mein Wunsch und die Voraussetzungen sind dafür da. wenn alle sich einen Ruck geben, kann es auch klappen, aber nur dann. Selbstverständlich würde das bedeuten, die Minsker Vereinbarung zu missachten, wenn die Resolution, die das Parlament heute getroffen hat, Realität würde. Ich glaube, das wissen auch alle Beteiligten, deshalb geht es nicht um diese Resolution. Die würde dagegen sprechen, dann wäre der Prozess abgebrochen und beendet und das wäre eine politische Katastrophe, sondern es ginge nur, wenn dann gewissermaßen alle wieder zurückkehren zu dieser Minsker Vereinbarung, nach der Sie eingangs gefragt haben, und die hat eben klare Kriterien. Was Nord Stream 2 betrifft, will ich die privatwirtschaftlichen Aktivitäten eines früheren Politikers nicht weiter kommentieren. Er spricht nicht für die Bundesrepublik Deutschland, sondern für sich. Was die Pipeline selber betrifft, wissen alle, was los ist. Wir haben uns verpflichtet, sicherzustellen, dass der Gastransit in Europa funktioniert, über die Ukraine, über Belarus und Polen, mit Nord Stream 1, insgesamt entsprechend der Vereinbarung, die wir haben. Und dafür werden wir auch Sorge tragen. Wir wollen sicherstellen, dass wir eine friedliche Entwicklung in Europa zustande bekommen, dass es nicht zu einer militärischen Konfrontation in der Ukraine kommt. Wenn es doch so ist, dann wird es weitreichende Konsequenzen haben. Darüber sind sich auch alle klar. Wir jedenfalls wissen, was dann zu tun ist. Und mein Eindruck ist, dass das auch alle anderen ganz genau wissen. Die verstehen, was los ist und verstehen auch die politischen Realitäten, in denen wir uns dann bewegen. Deshalb geht es ja jetzt darum, dass wir alles dafür tun, exakt diese Situation zu vermeiden, indem wir auf eine friedliche Entwicklung setzen und als wahre politische Führer erweisen, die den Beitrag dazu leisten, dass nicht nur jeder mit dem Finger auf den anderen zeigt, sondern jeder seinen Beitrag leistet dazu, dass der Friede bewahrt werden kann. Das ist die Aufgabe, die wir haben.
Als nächstes Michael Fischer von dpa.
Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Zuerst an Sie eine Frage. Sie haben eben schon angesprochen, dass Sie schwierige Themen in den deutsch-russischen Beziehungen in Ihrem Gespräch mit Präsident Putin angesprochen haben. Sie haben Memorial genannt, Sie haben die Deutsche Welle genannt. Es gibt ja noch andere Themen, zum Beispiel den Fall Nawalny. Da hat heute ein Prozess begonnen. Es gibt die medizinischen Zwangstests für Ausländer. Es gibt die russischen Cyberattacken auf Deutschland. Haben Sie auch das angesprochen? Auf welche Resonanz sind Sie da gestoßen bei Präsident Putin und wie würden Sie den Zustand der deutsch-russischen Beziehungen insgesamt beschreiben? Und an Sie, Herr Präsident Putin, die Nachfrage nochmal zu den ersten Schritten des Truppenabzugs heute. Wie wird das in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen? Werden weitere Truppen abgezogen? Können Sie einen Angriff auf die Ukraine heute ausschließen? Und eine Frage zum NATO-Beitritt der Ukraine. Bundeskanzler Scholz und auch andere Staats- und Regierungschefs der NATO sind ja nicht bereit, eine Garantie dafür abzugeben, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen worden ist. Können Sie sich aber vielleicht ein Moratorium vorstellen? Denn es wird ja jetzt gesagt von NATO-Seite, dass ein solcher Beitritt in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, unrealistisch ist.
Wir haben viele Themen angesprochen. Ich habe über einige berichtet. Was Herrn Nawalny betrifft, ist meine Haltung sehr klar. Mit rechtsstaatlichen Grundsätzen ist seine Verurteilung nicht vereinbar. Und diese Position habe ich schon bei vielen Gelegenheiten zum Ausdruck gebracht.
Значит, я так понимаю, что дальше наш гость предоставил возможность мне ответить на ваш вопрос. Значит, первое, что касается того, как Россия будет действовать дальше.
Wie wollen wir denn weiter vorgehen, planmäßig? Und woraus setzt sich dieser Plan zusammen? Der wird sich nach den Realitäten vor Ort richten. Wer kann dann genau sagen, wie diese Lage vor Ort sich gestalten wird. Niemand. Das hängt nicht nur von uns ab. Aber wir wollen und wir werden es anstreben, dass wir Vereinbarungen mit unseren Partnern treffen über die Fragen, die wir in den Raum gesetzt haben, damit diese Fragen diplomatisch gelöst werden können. Was sind das für Fragen in Bezug auf die russische Sicherheit? Geht es dabei um die Nicht-Ausdehnung der NATO, um den Rückzug der militärischen Infrastruktur der Allianz auf Stand von 1997 und die Nichtaufstellung von Angriffswaffen in der Nähe unserer Grenzen? Ich glaube, alles liegt hier auf der Hand und ist verständlich. Wir sind bereit, auch über weitere Fragen zu sprechen und Aspekte zu sprechen, die in der Antwort enthalten sind, die wir erhalten haben. Aber in erster Linie geht es dabei um die Schwerpunkte, die für uns von größter Priorität sind. Was war der zweite Teil Ihrer Frage? Ich habe hier was gekritzelt.
Es ging um den Truppenabzug von der ukrainischen Grenze und um die NATO-Erweiterung.
Was den Truppenabzug anbelangt, so habe ich mich dazu geäußert. Ich glaube, ich habe diesen Teil Ihrer Frage beantwortet. Stichwort NATO-Ausdehnung. Sie haben einen wunderbaren Satz gesagt. Die Ukraine soll in den nächsten Jahren nicht in die NATO aufgenommen werden. Was heißt denn, die Ukraine soll nicht aufgenommen werden? Wir müssen ja verstehen, was es heißt, wenn man etwas in den zwischenstaatlichen Beziehungen sagt. Schon seit 30 Jahren heißt es, die NATO würde sich um keinen Inch weiter erweitern, gegen russische Grenzen. Und momentan erleben wir die NATO-Infrastruktur direkt an unserer Haustür. Mehr noch, es wird darüber diskutiert, dass die Ukraine der NATO beitreten soll. Es soll nicht morgen kommen, wie Sie gesagt haben. Wann soll es denn kommen? Übermorgen. Was würde das für uns historisch gesehen ändern? Das ändert nichts für uns. Wir bekommen zu hören, dass die Ukraine nicht reif sei für eine NATO-Mitgliedschaft. Wir kennen diese These. Und gleich heißt es, dass die Ukraine morgen nicht aufgenommen werde. Und wann wird sie denn aufgenommen, wenn sie dafür vorbereitet ist? Und dann kann es schon zu spät für uns sein. Und deshalb wollen wir diese Frage jetzt lösen. Direkt jetzt in der nächsten Zeit im Rahmen eines Gesprächsprozesses, bei dem friedliche Mittel verwendet werden. Davon wollen wir ausgehen. Und wir hoffen sehr, dass unsere Sorgen von unseren Partnern gehört und ernsthaft genommen werden. Die nächste Frage kommt von Ati. Guten Tag. Meine erste Frage geht an Herrn Putin. Gestern haben Sie im Gespräch mit Sergej Lavrov die Antwort abgestimmt in Bezug auf die Sicherheitsgarantien. Und Sie sind darin übereingekommen, dass es eine Zukunft für die Gespräche gibt. Heißt es, dass es langjährige Gespräche bereits gegeben hat? Und Washington und der Westen lehnen diese wichtigsten Forderungen ab. Habe ich Sie richtig verstanden? Meine nächste Frage geht an den Bundespräsidenten. Ich spreche für RT und meine Frage bezieht sich auf das Verbot von RT in Deutschland. Kann eine Bewegung in dieser Frage möglich sein? Ist eine konstruktive Lösung für diese Frage möglich? Vielleicht sollte man eine gemeinsame Arbeitsgruppe einrichten, damit wir in Deutschland weitersenden können und die Deutsche Welle in Russland. Hier wurde die Frage nach der Deutschen Welle an unseren Gast gestellt. Herr Bundeskanzler und ich haben sich heute über die Deutsche Welle in Russland und RT in der Bundesrepublik ausgetauscht. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, um die Situation nicht zu verkomplizieren, aber wir sind darin übereingekommen, dass wir uns Gedanken darüber machen würden, wie diese Probleme einer Lösung zugeführt werden können. Das wäre mein erster Punkt. Der zweite Punkt. Langjährige Gespräche die zu nichts führen können. Mit dem Außenminister gestern und mit meinen Kollegen aus dem Verteidigungsministerium, aus dem Sicherheitsrat, denken wir immer wieder darüber nach. Und natürlich haben wir die Sorge, dass und die Befürchtung, dass der Gesprächsprozess zu den für uns wichtigsten Sicherheitsfragen von unseren Partnern unbegründet verschleppt werden kann und dass im Rahmen dieses Gesprächsprozesses so oder so Entscheidungen getroffen werden, die unsere Lage verkomplizieren werden und in einer gravierenden Weise verkomplizieren werden, so wie das seit den vergangenen Jahren geschehen ist. Das ist eine Frage, die in unserem Fokus steht. Das ist etwas, was wir verstehen. Und das ist etwas, was wir natürlich mit unseren Partnern besprechen wollen. Und das ist etwas, was wir nicht zulassen werden.
Zunächst mal die Frage RT, die Sie gestellt haben. Das ist ein rechtsstaatliches Verfahren, in dem können Anträge gestellt werden, auch solche, die bisher nicht gestellt wurden. Und die werden dann ordnungsgemäß von den zuständigen Behörden bearbeitet. Das geschieht nach Gesetzen, die bereits existieren und auf die sich jeder gleichmäßig berufen kann. Darauf können sich alle verlassen. Aber es geht um ein rechtsstaatliches Verfahren und da müssen die Voraussetzungen jeweils stimmen. Ich will noch etwas sagen zu der Situation der Gespräche. Die Positionen sind unterschiedlich, das ist klar geworden. Darum haben wir uns so lange unterhalten. Das ist auch richtig. Aber es ist immerhin so, dass mittlerweile gesprochen wird. Und ich finde richtig, dass die NATO und die Europäische Union auf die Briefe Russlands geantwortet haben. Und es ist ein gutes Zeichen, dass Russland zwar nicht einverstanden ist mit der Antwort, aber sagt, da sind ein paar gute Dinge drin. Und umgekehrt ist es so, dass mit den Vorstellungen, die Russland formuliert hat, die NATO, die EU, auch wir nicht einverstanden sind, aber finden, da sind ein paar Punkte drin, über die es lohnt, miteinander zu reden. Und das, was jetzt notwendig ist, damit es nicht zu einer gefährlichen Situation in Europa kommt, die wir alle vermeiden müssen, ist, dass jeder weiß, das ist schon ganz viel kleine Ansätze für Gespräche und dass man sie dann auch real führen muss, um all die Fragen, die wichtig sind. Das fängt an bei der Frage der Lösung der Problematik der Ukraine mit dem Minsker Vereinbarung und dem Prozess, der dazu vereinbart ist, an den sich alle präzise halten müssen und mit innerem Willen auf einen Erfolg miteinander sprechen müssen. Das gilt auch für die unterschiedlichen Positionen zur Frage der NATO-Osterweiterung. Da ist ja die etwas eigenwillige Situation, dass die gar nicht ansteht. Die steht nicht auf der Tagesordnung. Jeder weiß es ganz genau. Das ist kein Thema, das uns wahrscheinlich in unseren Ämtern begegnen wird wieder, solange wir sie ausüben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Präsident vorhat, im Amt zu sein, aber ich jedenfalls habe das Gefühl, das könnte länger dauern, aber nicht ewig. Und insofern werden wir deshalb auch doch die Aufgabe haben, jetzt aus diesem Punkt etwas zu machen, dass man miteinander zu einer politischen Verständigung führen kann, ohne dass irgendjemand seine Grundsätze, seine Prinzipien dabei aufgeben muss. Das ist politische Führung und das ist Verantwortung, die wir gegenüber unseren Ländern, die wir regieren, und dem internationalen Frieden und der Zusammenarbeit in Europa haben. Und darum geht es dann auch, wenn wir insgesamt über die Fragen sprechen, die wichtig sind für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, über Fragen von Transparenz und über Fragen von Rüstungskontrolle. Der Wunsch ist von allen formuliert. Die NATO hat das positiv beantwortet, wenn auch anders als gewünscht. Aber immerhin, da ist ein Ausgangspunkt und wir sollten die Ausgangspunkte nutzen, um unserer Verantwortung gerecht zu werden.
Vielen Dank, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Pressekonferenz ist abgeschlossen. Dankeschön.